hallo zusammen. Willkommen auf der Uplink 2026 zu unserem Vortrag IPv6 Mostly Infrastruktur. Was ist denn da eigentlich gerade machbar? Was ist der Status etc.? Wir werden euch jetzt die nächste Stunde über IPv6 und verwandte Themen ein bisschen was erzählen, was wir so die letzten Jahre alles gefunden haben und wie das vielleicht auch grundsätzlich funktioniert. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich eigentlich gerne erstmal euch kennenlernen. Einige von euch sitzen hier und schauen schon sehr begeistert. Ich hätte nämlich ein paar Fragen an euch. Erste Frage. Wer von euch hat gerade funktionierendes IPv6? Ja, das sind so einige klare Ja's, ein deutliches Vielleicht. Schon mal interessant, aber es war zumindest nicht niemand. Zweite Frage. Wer von euch betreibt Infrastruktur in irgendeiner Art und Weise selbst? Also hat so ein kleines Kubernetes-Cluster unterm Schreibtisch, betreibt einen Mail-Server, was man halt so macht. Na, das ist zumindest auch die Mehrheit von euch. Also ihr seid hier richtig in dem Vortrag. Wessen Infrastruktur ist zumindest teilweise per IPv6 erreichbar? Das ist zum Glück eine ähnlich große Menge wie eben, also niemand, der hier sagt, nein, ich mache nur IPv4 only. Wer von euch macht denn schon IPv6 only? Zumindest in Teilen. Ah, drei Hände, dreieinhalb Hände, je nachdem, wie man sieht. Ich hoffe, hiernach sind das mehr, also bei mir ist es definitiv auch so und genau darum soll es heute gehen. Letzte Frage, wer hat IPv6, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen oder weil ihr euch die Adresse nicht merken könnt, deaktiviert? Eine sehr, sehr, sehr energische Hand, das ist gut. Lass uns nachher mal unterhalten, wie wir diesen Flag auf True setzen, IPv6 enabled, und dann passt das. Jetzt kennen wir euch, aber wer steht hier vorne eigentlich? Ich will uns mal kurz vorstellen. Mein Nickname ist Margau, ich komme aus Karlsruhe, bin häufig in Zügen zu finden. Wenn man auf mediaccc.de schaut, auch aus anderen Talks wieder zu erkennen, zum Beispiel Heißkleber, Infrastrukturautomatisierung oder auch ab und zu mal was mit Zügen. Ich mache viel Netzwerk und Infrastrukturbetrieb. Natürlich mit IPv6, sonst würde ich hier nicht stehen. Und habe auch so ein kleines autonomes System, worum es hier auch heute so ein bisschen gehen soll. Was passiert denn da drin eigentlich? Und ja, irgendwie haben wir angefangen, Betriebssysteme hier reinzuschreiben. Arch, Debian, Kubernetes. Die Abwesenheit von NixOS ist hier drin ein sehr wichtiges Statement. Damit würde ich mal weitergeben an Jana.
Ja, ich für meinen Teil mache beruflich relativ viel mit DevOps und Kubernetes, habe das auch eine Zeit lang privat relativ aktiv gemacht. In letzter Zeit interessiere ich mich in meiner privaten Infrastruktur aber etwas mehr für Networking, ganz speziell natürlich IPv6, deshalb bin ich auch hier, betreibe auch meine eigene AS und hatte in letzter Zeit mehr so einen Fokus auf FreeBSD, OpenBSD, deshalb haben wir das da auch stehen. Und wenn es dann mal Linux sein muss, dann ist es eben ein Alpine. Aber eigentlich habe ich auch irgendwie alles im Betrieb und immer wenn ich danach dann nachdenke, fällt mir irgendwie alles ineinander ein und Leute gucken mich schief an.
Genau, worüber wollen wir heute reden? Als erstes natürlich ein bisschen Grundlagen. Was ist eigentlich IPv4 und dieses IPv6? Ich meine, wir haben eben eine Hand gesehen bei der Frage, wer hat IPv6 deaktiviert? Vielleicht brauchen wir das ja. Schauen wir mal. Welche Technologien gibt es, um uns den Übergang zu erleichtern? Dann soll es darum gehen, Infrastrukturbetrieb, also irgendwelche Services, irgendwelche Webserver etc. Wie geht denn das eigentlich mit V6 only oder zumindest V6 mostly in der Praxis? Was sind da auch die Erfahrungen? Dasselbe machen wir nochmal für Klienten. Netze, also irgendwie ein WLAN, wo ihr drin hängt, etc. Und dann haben wir noch mal so ein paar, ich sag mal, besondere Erfahrungen aus der Praxis gesammelt, die wir auch gerne mit euch teilen würden. Wir machen weiter mit den Grundlagen. Was ist eigentlich IPv4 versus IPv6? Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch werden es zumindest grob kennen, sonst hättet ihr auch nicht in diesen Talk gefunden. So, die Grundidee ist, man hat dieses alte IP, dieses Legacy IP, auch bekannt als IPv4, und IPv6. Grundidee, IPv6 ist quasi keine Erweiterung, sondern ein komplett neues Protokoll, was neben IPv4 existiert. Ist auch schon alt genug dafür, ich glaube älter als ich. kurz zur Erinnerung, was ist denn eigentlich das Problem? IPv4 hat 32 Bit, ca. 4 Milliarden Adressen, wenn ich richtig gerechnet habe. Es gab so ganz viele nette Dinge, wie man in diesem Protokoll machen konnte, wie irgendwie Netzklassen. Man hat anhand der IP erkannt, wie groß das Netz ist und so weiter. Lassen wir alles weg, machen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Gibt auch nicht mehr genug. Also Problem ist, wir haben keine ausreichende Anzahl öffentlicher IPv4-Adressen mehr. Diese 4 Milliarden sind etwas wenig. Deswegen gibt es so eine Technologie namens NAT, also IPv4-Adressen hinter anderen IPv4-Adressen verstecken. Aber auch das wollen wir eigentlich nicht mehr vergessen, das direkt wieder, darum soll es heute nicht gehen. Hauptproblem, weshalb machen wir IPv6? Vielleicht, weshalb wollen wir vielleicht auch IPv6-only machen? Public IPv4 ist leer und teuer. Da seht ihr die aktuelle Warteliste der WIPE, wenn man neue Public IPv4-Adressen kriegen will. Der gerade am Anfang der Queue steht, wartet, stand... Ich weiß nicht, ich glaube, das war gestern Abend, 472 Tage. Also man merkt schon, das ist ein knappes Gut. Natürlich kann man sich Adressen auch gebraucht kaufen, aber die sind dann entsprechend teuer. IPv6 löst dieses Problem oder versucht es zu lösen, indem es 128-Bit-Adressen gibt, das heißt ganz viele IPs. Ich glaube, da kommt irgendwas mit 10 hoch 32 raus, aber also sind auf alle Fälle genug. Das Konzept ist, jeder Teilnehmende in einem Netzwerk bekommt beliebig viele, sage ich jetzt einfach mal, auf alle Fälle mehrere IPs, unter anderem öffentliche IP-Adressen. Und diese öffentlichen können dann wirklich Ende zu Ende genutzt werden. Also man bekommt eine öffentliche IP-Adresse in irgendeinem Netzwerk, man kann die im ganzen Internet, in der ganzen Welt nutzen, ohne irgendwie so Dinge wie NAT zu machen, sich hinter anderen IPs verstecken zu müssen, sich IP-Adressen teilen zu müssen, etc. Wie funktioniert die Adressierung davon? Es werden im Prinzip nur noch ganze Präfixe verteilt. Das heißt, wenn ihr euch in einem WLAN anmeldet, heißt das, hi, das ist dieses WLAN, hier ist das Slash 64, also die ersten 64 Bit der IPv6-Adresse, benutzt die bitte, den Rest für die anderen 64 Bit gibt ihr selbst was, würfel was. Der übliche Weg ist dieses EUI64, basierend auf der MAC-Adresse. Genau, und genauso gibt es auch IPv6-Adressen, die einfach immer da sind. Diese Link-Local-Adressen, die sind natürlich nicht weltweit gültig. Genau, aber also man merkt schon einen relativ, ja, simples und stateless Adressierungskonzept, was einfach dafür sorgt, du wirst schon irgendeine IP-Adresse kriegen, hier hast du die Informationen, mach den Rest im Zweifel selbst. Wieso sieht sowas in der Praxis denn aus? Ich habe hier mal ein IPA-Output eines Linux-Systems genommen. Hier hat man einmal, so jetzt muss ich hier im richtigen Fenster markieren, hier sieht man ein Interface nur mit IPv6-Adressen. Einmal, das hier ist die MAC-Adresse. Merkt euch einfach, beginnt mit A2, endet mit 9B. Daraus gewürfelt hat sich jetzt einmal hier diese Public-Adresse ergeben. Hier sieht man auch, beginnt mit etwas, was ähnlich ist der MAC-Adresse, das steckt in dem Algorithmus, dass jetzt hier A0 statt A2 am Anfang steht, wird in der Mitte nochmal aufgefüllt, endet aber genauso wie die MAC-Adresse hier mit diesem 929B. Hat sich der Rechner, oder in diesem Fall ist es ein Container, selbst gegeben anhand der MAC-Adresse. Und hier unten sieht man direkt die zweite IPv6-Adresse, die sogenannte Link-Local-Adresse, beginnt mit FE80, gilt nur lokal, ist aber dafür automatisch da. Und die ist genau nach demselben Schema entstanden. Das ist so als Hintergrundwissen für später wichtig. Ja, wie geht jetzt IPv4 und IPv6 gemeinsam? Beide sind erstmal komplett unabhängig voneinander und nutzen andere Protokolle oder sind andere Protokolle und nutzen auch andere Pakete. Heißt, IPv4 redet mit IPv4, IPv6 redet mit IPv6. Jetzt könnte man natürlich denken, haben wir jetzt zwei unterschiedliche Internets uns gebaut und wie bringt man die zusammen? Und das ist das Thema für eigentlich den Rest des Vortrags, welche Mittel und Wege es dann gibt, die zwei Welten doch wieder zusammenzubringen und wie das auch funktioniert. Genau, wie sieht das in der Praxis aus? Es gibt da so eine Handvoll Deployment-Modelle, sage ich mal. Das einfachste ist Dual-Stack. Dual-Stack heißt einfach, ich mache IPv4 und IPv6 jeweils full-featured parallel, unabhängig voneinander. Dann habe ich das sogenannte DS Lite, Dual Stack Lite. Das kennt man häufig aus dem Bereich von Endkundennetzen, wo man dann zwar immer noch so eine IPv4-Adresse kriegt, die ist aber aufgrund des Mangels schon nicht mehr öffentlich, also so eine private IP-Adresse. Die Technologie dahinter nennt sich dann CGNAT, Carrier Grade NAT. Wollen wir heute gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen. V4-Übergangstechnologien interessieren uns eigentlich nicht. Wir wollen ja wissen, wie wir V6 machen. Dann gibt's noch die ganz klassische Methode. Ich mache einfach gar kein V6, also V4 only. Das interessiert uns heute eigentlich auch nicht. Und der richtig spannende Teil ist V6 only. Also ich schalte die V4-Adressen ab und mache nur noch IPv6 in meinem Netz. So, wie sieht sowas zum Beispiel mit V4 only aus? Wo ist da das Problem? Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen von meinem Laptop. Hat in dem Fall nur eine V4-Adresse. Ich lasse mir die Routen für V6 anzeigen. Dieses IP-6RS. Ich sollte wieder ins richtige Fenster gehen. Man sieht schon, da steht irgendwie recht wenig drin. Da steht nur diese Link-Local-Adresse. Und wenn ich dann versuche, ein IPv6 only Ziel zu erreichen, sieht man, Netzwerk ist nicht erreichbar. Nicht. Und genau diesem Thema wollen wir uns heute annähern. Wie funktioniert das Ganze? Das und wie kriegen wir es vor allen Dingen auch in der Praxis umgesetzt, dass beide Welten miteinander spielen? Genau. Ein weiteres Problem haben wir noch. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt beides habe? Was davon nehme ich? Wir haben hier mal selfnet.de als Beispiel. Selfnet hat sowohl eine IPv4 als auch eine IPv6-Adresse. Ist über beides erreichbar. Wenn ich jetzt in einem V4 oder V6-Only-Fall bin, ist das relativ simpel. Ich nehme einfach das, was ich habe. Aber im Regelfall habe ich ja hoffentlich entweder V6-Only, dann ist es klar, oder ich habe Dual-Stack, kann beides benutzen. Genau, und dann muss ich mich irgendwie entscheiden. Und da gibt es diesen Happy-Eyeballs-Mechanismus. Der RFC ist hier entsprechend zu sehen als Ausschnitt, wo der definiert ist. Es ist relativ kompliziert. Die Kurzzusammenfassung ist, versuch beides zu benutzen und mach mit dem weiter, was funktioniert. Und wenn nicht, mach einen schnellen Failover auf das andere. Merkt euch diesen Namen Happy-Eyeballs für später gut. Da kommen ein paar interessante Probleme her.
So, und jetzt schauen wir dann mal drauf, was es denn so für verschiedene Technologien gibt, um die beiden Welten ein bisschen näher beieinander zu bringen. Und die Kernkomponente von eigentlich allem, worüber wir jetzt auch noch heute reden, ist NAT64, RFC61, 46, was es eben ermöglicht, von einem IPv4-Host zu einem IPv6-Host zu reden und auch umgekehrt, je nachdem, wie man es eben aufbaut. Nehmen wir also nochmal, das war die falsche Richtung, hier dieses Beispiel, wir haben einen Computer, irgendein Container oder was auch immer, der hat nur eine IPv6-Adresse. Jetzt wollen wir rausreden ins Internet mit einem Target, was irgendwie nur IPv4 kann. Was machen wir denn da jetzt? Wenn wir jetzt ein NAT64 haben, können wir das dazwischen setzen. Das muss Adressen aus beiden Adressfamilien haben und kann dann entsprechend die Übersetzung übernehmen. Das Nette an IPv6 ist, dass wir 128 Bit zur Verfügung haben. In 128 Bit passen so 32 Bit von IPv4 wunderbar rein. Das heißt, wir können uns ein /96 Präfix nehmen, theoretisch einfach irgendeins, und damit den kompletten Adressraum von IPv4 abbilden. Es gibt dann well-known Prefix, das ist das, was ich hier angeschrieben habe, 64FF9B. Man kann aber auch theoretisch jedes andere nehmen, wenn man es entsprechend konfiguriert. Wenn ich jetzt also mal rausreden möchte hier mit dieser Adresse im Internet, die nur ganz zufälligerweise aussieht wie die Adresse von GitHub, das ist keinerlei Ähnlichkeiten, dann kann ich die eben so ansprechen. Hier haben wir jetzt eine schöne Mischform aus der IPv6-Notation mit Doppelpunkten und der IPv4-Notation mit Punkten. Das ist so standardkonform, das funktioniert, das kann man jetzt irgendwo reingießen, zum Beispiel in einen Ping-Command und dann sehen, oh, das funktioniert. In dem Fall habe ich also einen funktionierenden NAT64 im Internet, im Netzwerk gehabt und eine Route auf diesen zeigend gehabt, welcher dann halt dieses Subnetz handeln kann. Nach draußen hin, die Webseite sieht dann eben, dass die Verbindung von dem NAT64 kommt und das ist eben ein Stateful NAT. Dementsprechend merkt er sich, wohin es zurückgeschickt werden muss und das Paket kommt wieder bei mir an. Es gibt da verschiedenste Implementationen. In der Linux-Welt ist sowas wie Joule, Tiger und Tundra verbreitet. Joule und Tiger speziell sind im Kernel direkt. Ein bisschen komisch zu konfigurieren, aber relativ performant. Tundra NAT64 gibt es auch. Das kennt kaum einer. Das ist komplett im User-Space. Ist super einfach zu konfigurieren, hat aber eine Performance, die ist grottenschlecht. Aber wenn mal schnell was funktionieren muss, ist das ganz gut dafür geeignet. Und dann eben auch zum Beispiel in der PF-Firewall, in OpenBSD oder seit Version 15 auch in FreeBSD kann man auch ohne Probleme NAT64 machen. Da ist das sogar nur eine Zeile, super einfach entsprechend. So, im Regelfall reden wir natürlich jetzt nicht einfach mit IP-Adressen. Wir haben da sowas Schickes, das nennt sich DNS, das uns das Leben einfacher macht. Und wir können das Ganze auch integrieren. Dafür gibt es DNS 64, RFC 6147. Und was tut das jetzt für uns? Wir nehmen das Beispiel von eben. Wir wollen mit dieser Adresse reden, die zufälligerweise wie eine von GitHub aussieht. Und jetzt können wir Folgendes tun. Die Seite hat keinen Quad-A-Record für eine IPv6-Adresse. Wenn wir jetzt einen DNS 64 funktionierenden DNS-Recursor haben, können wir eine Anfrage hinschicken für einen Quad-A-Record. Dieser wird schauen, okay, gibt es da bereits schon einen nativen Eintrag? Wenn ja, gibt es den zurück? Gibt es keinen und wir haben nur einen A-Record, dann wird eben dieser Record für uns synthetisiert. Der DNS64 kennt das Präfix, also er muss es kennen und es muss mit dem NAT64 übereinstimmen. Und dann kann diese Adresse generiert werden, sie wird an uns zurückgegeben. Und wenn wir das zum Beispiel hier in diesem DIC-Command sehen, ist die Adresse da und unser Gerät wird die einfach verwenden. Das deckt schon die allermeisten Fälle ab, hat aber ein Manko. Wir haben eben schon über Happy Eyeballs geredet. Das funktioniert dadurch nicht mehr, weil der DNS64 hat keinerlei Ahnung, ob dieser Quad-A-Record wirklich funktioniert. Wenn der also da ist, aber halt einfach nicht funktioniert, dann schlägt die Verbindung fehl. Da haben wir nachher noch ein schönes Beispiel zu. Was können wir also machen, um das vielleicht ein bisschen besser zu machen und auch hardcoded IPv4-Adressen zu unterstützen? Da haben wir 464XLAT. Der Name ist interessant, aber er sagt auch das aus, was wir wollen oder was es macht. Und zwar haben wir an der Quelle ein IPv4-Netzwerk und über ein reines IPv6-Netzwerk können wir uns wieder mit einem IPv4-Ziel verbinden, 464. Die zwei Komponenten, die relevant sind, sind im RFC der PLAT, das ist eben der Provider-Side-Translator, der NAT64, den ich eben schon beschrieben habe, Stateful NAT, und dann der Customer-Side-Translator. Der ist jetzt hier entsprechend neu. Der kann an verschiedenen Stellen stehen, den kann es in einem ganzen Netzwerk geben, wenn man ein komplettes Netzwerk bearbeiten möchte. In den meisten Fällen läuft er aber einfach auf dem lokalen Gerät. Und da habe ich jetzt auch mal ein Beispiel für. Beispiel von eben, wir wollen jetzt einen CLAT einfügen. Es gibt da eine vordefinierte Range, die man für CLAT-Adressen verwenden soll. Das ist die 192.0.0.0/29. Da kann man sich jetzt eine Adresse nehmen, die einem lokalen Interface zuweisen, was dem CLAT gehört und dort den kompletten Traffic hinrouten, der IPv4 ist. Also Default Route auf das CLAT-Interface und der CLAT wird jetzt die Arbeit übernehmen, diese Adressübersetzung zu machen. Wir haben also die lokale Adresse, die 002 in dem Fall ist jetzt die alle Apple-Geräte zum Beispiel verwenden, macOS, iOS und sonstiges. Und wenn wir da Traffic hinschicken, wird der CLAT diese Adresssynthetisierung übernehmen und auch den Traffic dahin schicken. Es ist also für die Anwendung, die auf dem Gerät läuft, komplett transparent, was passiert. Und wenn man eine hardcoded IP hat, wie zum Beispiel Steam oder Spotify gute Beispiele dafür sind, das funktioniert dann auch einfach. Die haben damit nichts zu tun und wir haben weiterhin IPv4 komplett aus unserem Netzwerk entfernt und müssen nicht Dual-Stack-mäßig beides behandeln. Netter Side-Benefit ist auch, hierdurch funktioniert DNSSEC weiterhin. Mit synthetisierten Records von DNS64 ist DNSSEC nämlich auch absolut nicht glücklich. Hier kein Problem, funktioniert weiterhin. Jetzt haben wir die verschiedenen Techniken erstmal durch. Damit kann man schon Infrastruktur betreiben und was man da so alles machen kann, wird Margot euch nochmal zeigen.
Genau, wir machen mal weiter mit der Infrastruktur, also mit der Serverseite. damit wir irgendwas erreichen. Ja, erstmal gucken wir uns an. Also das ist jetzt natürlich spezifisch mein Setup. Das kann man auch anders bauen. Aber wie sieht denn ja die Architektur aus? So Grundproblem, wir hatten es eben schon, Public for Free ist rar und teuer. Wenn ich aber irgendwas im Internet erreichbar haben will, muss das in der Regel eine Public IP-Adresse haben, weil sonst funktioniert das Ganze nicht, das ist nicht erreichbar. Ja, was habe ich jetzt in meinem Fall, was ich unter Infrastruktur verstehe? Ich habe einen Kubernetes, ich habe irgendwelche VMs, ich habe irgendwelche anderen Container oder vielleicht auch irgendein System, wo direkt irgendein Service drauf läuft, was gar nicht ja weiter weg abstrahiert ist. High-Level sieht das Ganze so aus, ich habe quasi ein Netzwerk, was V6-only ist. Ich habe definierte Übergabepunkte in dieses Netzwerk, wo meine Infrastruktur drin steht, die auch noch IPv4 haben, mit dem Ziel, die Services sind normal funktionierend aus dem Internet erreichbar, auch wenn ein Client kein V6 haben sollte. Intern habe ich nur V6-Adressen, unter anderem mit dem Ziel, ich habe eine niedrigere Komplexität, ich muss nicht so viele Subnetze etc. gleichzeitig verwalten, ich habe keinen NAT und für alle Management-Aufgaben habe ich es auch akzeptiert, dass ich da V6-only habe. Also ich kann mich zum Beispiel per SSH auf meine Infrastruktur nur einloggen, wenn ich selbst eine V6-Adresse habe. So grundsätzlich ist das bei mir ein autonomes System, das ist nicht unbedingt nötig, hat es jetzt hier für mich einfacher gemacht. Ich habe in meinem Fall mehrere Sites, also mehrere Standorte, so ganz klassisch Hetzner Nürnberg, Hetzner Falkenstein und vielleicht noch bei mir zu Hause unterm Schreibtisch. Das Ganze verbunden mit WireGuard-Tunneln. Und wie gesagt, einige Dual-Stack-Edge-Nodes, also bestimmte VMs in diesem Fall, die auch noch eine Public-V4-Adresse haben, die dann allerdings außerhalb dieses Netzes liegt und ja, die in gewisser Art und Weise als Brücke fungieren. Intern mache ich das Ganze mit dynamischem Routing, relativ simpel, einfach nur ein OSPF-Netz und announce mir so die Routen und stelle sicher, dass quasi jedes System in diesem Netz über die V6-Adresse erreichbar ist. Genau, wir versuchen uns das Ganze mal in der Praxis anzugucken. Ich hoffe, dass mit dem Ranzoom funktioniert. Genau, also es ist hier nur schematisch dargestellt im Prinzip. Ich habe hier verschiedene Sites. In einer Site lebt ein Kubernetes-Cluster mit 3 Nodes und dann vielleicht noch ein Proxmox-Host und eine generische VM. Ich habe irgendwie eine kleinere Site, wo es nur eine generische VM gibt und ein Proxmox-Node. Habe hier dann in der Site 3 zum Beispiel so ein Edge-Router, der meine Daten ins Internet weiterleitet und das sogenannte Gateway-Node, was eben die V4-Erreichbarkeit sicherstellt. Intern ist alles OSPF und bei Bedarf IBGP. Extern ist natürlich das Routing der V6-Adressen mit IBGP realisiert und V4 einfach eine IP-Adresse, die direkt in diesem Netz drin hängt. Also soweit jetzt erstmal nichts Besonderes. All das, was wirklich ja interessant hier an dieser Stelle ist, also hier gerade, wenn man rechts Richtung Internet geht. Der V6-Teil wird hier mit IBGP ins öffentliche Internet geroutet. Es wäre aber auch möglich, sich einfach von irgendeinem Anbieter über irgendeinen Tunnel etc. ein statisches Präfix geben zu lassen. Das funktioniert an der Stelle natürlich genauso. Genau, das ist jetzt erstmal so der Überblick, wie man sich's ich nenne es jetzt mal Physik, her vorstellen muss. Jetzt wird es ein bisschen interessanter, nämlich was habe ich für Datenpfade? Fangen wir mal im Internet unten an. Im öffentlichen Internet habe ich den Fall, dass ich V4-Clients habe. Kann man das? Ja doch, das kann man gut erkennen. Und V6-Clients habe, die in dem Beispiel hier mit TCP, jeweils TCP über IPv4 oder TCP über IPv6 sprechen. So, dann habe ich hier oben, die Maus sieht man, diverse Services. Ich habe zum Beispiel irgendeinen internen Service, ich habe irgendeinen Application-Server und einen HTTP-Proxy. Warum wir diesen HTTP-Proxy brauchen, komme ich später noch dazu. Genau. Und alles, was V6 ist, ist erstmal direkt erreichbar. Also komplett problemlos. Man sieht die TCP-6-Verbindungen, die gehen direkt vom Client zum entsprechenden Zielsystem. Also zum Beispiel zum App-Server oder zum HTTP-Proxy. Und der HTTP-Proxy leitet das dann V6-only weiter zum entsprechenden Application-Server. Für den V4-Traffic wird das ein bisschen interessanter, weil der kann das da oben ja nicht erreichen. Da oben ist ja V6-only. Das heißt, was mache ich? Ich habe hier TCP4-Traffic zu einem dieser Edge-Nodes, der in diesem Fall ein IPv4 zu IPv6 Layer 4 Proxy ist. Das heißt, was macht der? Der nimmt die TCP-V4-Verbindung, baut die in eine TCP-V6-Verbindung um und leitet die an der Stelle weiter an das entsprechende interne Netz, sodass der Traffic dann am Ende auch ankommt. So, jetzt wissen wir, wie die Daten ankommen. Jetzt kümmern wir uns mal um den Egress. So, weil irgendwie müssen ja manche meiner Dienste auch ins Internet kommunizieren. Zum Beispiel so einem Dienst wie GitHub oder Codeberg, um sich Git-Repos zu klonen, irgendwelche Releases von Software runterzuladen und so weiter. Auch hier ist es wieder so, IPv6 geht einfach direkt. Ich habe jetzt hier als Beispiel mal diesen internen Service genommen. Kann zum Beispiel irgendein Monitoring-Noten sein oder irgendwas anderes, was man halt so braucht, um Infrastruktur gut zu betreiben. Wenn das Ziel im Internet per V6 direkt erreichbar ist, überhaupt kein Thema, baue ich eine TCP-6-Verbindung Ende zu Ende auf, passt. Und für alles andere habe ich hier diesen NAT64-Egress Knoten, der quasi wieder rückwärts meine TCP-V4 auf meine TCP-V6 auf TCP-V4 Verbindung hatte. Das ist genau das, was Jana eben an dem Beispiel erklärt hat. Also hier tun wir quasi so, als wäre der Infrastrukturkomponenten ein Client, was sie ja, wenn sie ins Internet kommunizieren wollen, letztendlich auch sind. Genau, das ist so der High-Level-Überblick. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen im Detail ein, wie das eigentlich gemacht ist, also die Konfiguration davon. Zunächst einmal, wie muss ich meine VMs, mein Proxmox etc. konfigurieren? Bei VMs und Proxmox ist es eigentlich total simpel. Ich habe eine IPv6-Adresse konfiguriert, entweder lasse ich mir die statisch vergeben oder trage ich sie statisch ein oder lasse sie mir dynamisch vergeben. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen noch besseres Routing brauche, kann ich noch ein BIRD dazu packen. In meinem Fall, da gibt es auch viele andere Lösungen, die dann dynamisches Routing machen, aber das ist eigentlich nicht das Hauptthema für heute. Der andere Fall, Kubernetes, da wird es schon so ein bisschen interessanter. Da habe ich auch ein bisschen rumgetüffelt, bis das dann am Ende lief. Ich habe einen K3S, also es ist ein Kubernetes, aber halt die schlankere Fassung, mit einem Cilium als Netzwerkmodul im sogenannten Routed Mode. Das heißt, es schickt alle Daten, routet die direkt durchs Netzwerk, es baut kein Overlay mit VXLAN oder sowas auf, sondern schickt alle Daten direkt durchs Netzwerk. Damit das Ganze funktioniert, redet es bei mir mit der sogenannten BGP Control Plane und announced seine Routen bzw. die Routen und die IP-Adressen der Pods, die in diesem Kubernetes leben, am Ende per BGP direkt in mein Netz, wo sie dann eben weiter verteilt werden. Also wirklich ganz simples, flaches Routing, nichts Spezielles. Cilium bzw. die Kubernetes Nodes sind Teil dieser Control Plane, der Control Plane, das der Routing Domain in meines Netzwerks passt. So ein paar Themen hat man da natürlich, wenn ihr sowas mal nachbaut. Macht euch ein paar Gedanken über die Security, so Route Filtering ist das eine Thema. Also ihr wollt vielleicht nicht versuchen, eure Kubernetes-internen Routen direkt irgendwie in einem Peer im Internet zu announcen. Und auch nicht alle IPs sollten public reachable sein, auch wenn es theoretisch gehen würde. Das ist was, woran man da denken muss. Im Endeffekt ist diese Config rausgefallen. Die funktioniert auch eigentlich gut. Genau, IPv4 einmal ausknipsen, IPv6 einmal anknipsen, Routing-Mode anknipsen und ihm sagen, welche Präfixe er benutzen soll. Einmal die /54 fürs komplette Routing und dann ein Subset /56, um IP-Adressen für die entsprechenden Pods zu verteilen. Wie sieht das dann in der Praxis aus? Das ist jetzt der BIRD, also der Routing-Daemon, auf einem meiner Kubernetes-Nodes. Und hier lasse ich mir gerade einfach anzeigen, welche Routen lernt der vom Kubernetes, also vom Cilium. Und hier sieht man jetzt zwei Routen, einmal eine /128. Ich hoffe, es ist nicht zu hell, aber naja, man kann es erkennen. Dieses /128er-Route, das ist ein sogenannter Load Balancer. Das ist einfach die IP-Adresse, unter der mein Ingress, also mein Webserver letztendlich fürs Kubernetes, public erreichbar ist. Und die announced er hier einmal in das Netz. Und damit kommen alle Pakete, die irgendwo aus dem Internet per V6 dahin wollen, hier an diesem Node an. Und dann habe ich noch die Cluster-IPs, die ist gleich 64. Da merke ich schon, das ist größer. Und Xilium verteilt allen Pods, die ich auf diesem Node starte, intern dann eine V6-IP-Adresse aus diesem /64er-Netz. Kann man sich also tatsächlich so ein bisschen vorstellen, wie den Mechanismus, den wir anfangs hatten, mit hier hast du diese /64, nimm die, ist natürlich in der Kubernetes-Control-Plane anders gelöst als in so einem WLAN. Aber das ist einfach, alle Pods, also alle Container, die gestartet werden, kriegen aus dieser /64 eine IP und dank der Route kommt der Traffic dann auch an. Gut, jetzt haben wir unsere Dienste konfiguriert. Jetzt müssen wir irgendwie ins Internet kommen. Rein zufällig habe ich versucht, hier mal von einem Node auf GitHub zu kommen. Und irgendwie, weil ich will ja IPv6 machen, habe ich halt gefragt nach einem Quadruple-A-Record. Aber da kam halt irgendwie nichts. Also was mache ich jetzt? Erreiche ich GitHub nicht? Kann ich irgendwelche Releases nicht runterladen? Irgendwelche Binaries, die ich brauche, wäre auch schlecht. Deswegen nutze ich genau das NAT64 und DNS64, was Jana eben gezeigt hat. Alle Nodes haben einfach bei Default so einen DNS64-fähigen Resolver hinterlegt und einer der Edge-Nodes oder beide der Edge-Nodes oder alle, die ihr habt am Ende, machen NAT64. Und dieses Präfix, was wir eben auch schon hatten, dieses well-known /96-Präfix, wird einfach per OSPF dahin geroutet, sorgt am Ende dafür, dass ich nicht nur einen A-Record für GitHub auflösen kann, mit dem ich nichts anfangen kann, wenn ich keine IPv4-Adresse habe, sondern auch den Quadruple-A-Record, der dann auch mit DNS64 auf die entsprechende V6-Map-V4-Adresse, wenn ich es richtig rum hinbekommen habe, gerade auflöst. Und ich sehe hier unten in einem MTR, das sieht gut aus, ich erreiche mein Ziel. Ich sehe, ich mache direkt nach zwei Hops den NAT64-Step. Das heißt, danach ist dann alles V4 zwischen Host 2 und Host 3, wird aber für mich als V6-Adresse repräsentiert. Passt also. Ich komme raus, ich kann Ziele im Internet, die nur V4 haben, erreichen. Next Step, wie mache ich Inbound? Das ist jetzt der etwas spannendere Teil. Ich habe es eben schon mal kurz gezeigt. Client hat V6, ist total entspannt, direkt zum Zielsystem. Client hat V4, habe ich ein Problem, weil das Zielsystem hat ja nur V6. Das heißt, ich habe ein V4 zu V6-Proxy auf TCP-UDP-Ebene. Der große Nachteil daran, und das ist auch der Grund, warum ich weiterhin so eine HTTP-Proxy brauche, ich kann pro öffentlicher IPv4-IP, die ich habe, natürlich nur einen Port weiterleiten. Das heißt, ich kann zwar in meinem V6-Netz 300 Webserver betreiben, wenn ich nur eine V4-IP habe, muss ich mich entscheiden, an welchen leite ich den Port 80 und 443 weiter. Das heißt, ich habe hier immer noch den Bedarf, das irgendwie auf einer sinnvollen Ebene auseinander zu sortieren. Praktisch sieht das dann so aus, ich habe hier so ein Nginx Stream Proxy. Hier sieht man den Stream-Block statt den sehr viel bekannteren HTTP-Block in Nginx. Und was der jetzt im Prinzip einfach macht, ist, er hört hier auf dieser IP-Adresse auf Port 443 und leitet das Ganze dann weiter an die Backend-Server, die jetzt in diesem Fall IPv6-only sind, die hier oben in diesem Upstream-Block drinstehen. Interessanterweise ist hier noch das Proxy-Protokoll mit drin, da komme ich gleich im Detail nochmal drauf zu, was das dann eigentlich tut. Das Ganze kann ich auch für UDP machen. So sieht das dann hier unten aus. Ich sage einfach, statt dem Listen, das ich oben hatte, noch ein UDP dazu, dann macht er ein UDP-Socket aus und so kann ich zum Beispiel auch DNS-Traffic problemlos weiterleiten. Ja, Problem dabei ist natürlich, mir geht meine Source-IP kaputt. Also ich weiß nicht ohne weiteres, von wem kam denn jetzt eigentlich die ursprüngliche Anfrage. Deswegen gibt es zumindest bei manchen Zielen dieses Proxy-Protokoll, das packt den ganzen Datenverkehr dann nochmal ein, um quasi Informationen über das Proxying mitzugeben. Funktioniert mit HTTP und TCP bei mir sehr gut. Funktioniert mit UDP leider bei mir gar nicht. Also ich habe zum Beispiel Quick HTTP 3.0 damit nicht hinbekommen. Das sehen wir an folgenden Beispiel. Ich mache einen Request auf dieses IPv4-Discover-Margonet. Man sieht, das hat nur eine V4-Adresse und die Aufgabe dieses Hosts ist es, mir meine aktuelle V4-Adresse zurückzugeben, was hier unten auch geklappt hat. Im Hintergrund muss man wissen, die IP-Adresse, die man hier aufruft, das ist eigentlich so eine Gateway-Node, das ist nicht der Zielwebserver, sondern wirklich nur die Gateway-Node, die dazwischen steht und einmal TCP-V4 auf TCP-V6 umbaut. Und meine Verbindung dahinter, das TCP-V6, weiß immer noch, die Ursprungsanfrage kam von IPv4. Wenn ich das Ganze jetzt mit HTTP 3 mache, ist es kaputt. Weil bei HTTP 3, das ist UDP-Traffic im Hintergrund, kriege ich dieses Proxy-Protokoll zumindest aktuell nicht mit übertragen. Das heißt, mein Webserver denkt, ach guck mal, die V6-Seite von dem Proxy hat mir hier einen netten Request geschickt und so kommt dann hier in dem Fall natürlich Unsinn zurück. Also man merkt schon, diese Lösung, die funktioniert, aber die funktioniert nicht immer. Aber im Wesentlichen haben wir jetzt eine Möglichkeit, quasi auch von außen reinzukommen. So, ein letztes Thema noch. Kein NAT, das ist doch unsicher. NAT schirmt doch mein Netz ein, wenn jetzt alles public reachable ist, ist das doch total unsicher. Was mache ich denn? Besser kein V6 ist natürlich die falsche Antwort. Ist im Prinzip relativ simpel, wie ich damit umgehe. Alle Hosts haben eine strenge Standard-Host-Firewall-Regel. Alles ist so konfiguriert, als ob es direkt im Internet steht. Da gehört natürlich auch dazu, dass ich sauberes Monitoring habe, ob die sicherheitsrelevanten Funktionen quasi funktionieren, dass ich Security-Patches mache, unattended upgrades, wenn irgendwas in irgendeinem Paket gefixt wird, dass dann natürlich die Updates schnell eingespielt werden, ein Renovate-Bot habe, der dafür sorgt, dass meine Dependencies aktuell sind, etc. Aber damit ist das jetzt auch nicht so besonders unsicher und NAT ist ja eigentlich eh keine Sicherheit, auch wenn es gerne mal so benutzt wird. Genau, Fazit davon, läuft seit mehreren Jahren recht stabil. Hauptproblem ist tatsächlich unsaubere IPv6-Implementierung, da kommen wir gleich noch zu, hat aber natürlich einige ungelöste Probleme, wie zum Beispiel eben gezeigten Source-IP-Inquest für Quick. Gut, wir sind mit der Serverseite fertig. Damit ist die Frage, wie erreichen denn die Clients die Server? Und ich übergebe wieder an Jana.
Genau. Das Schöne an Magos Setup war jetzt eben, sie hat die Kontrolle über alle VMs, alle Container und kann das entsprechend kontrollieren. Was ist denn jetzt, wenn wir zum Beispiel in einem öffentlichen WLAN sind? Da kommen Leute mit ihren Geräten, wollen Internet haben. Kann ich da auch irgendwie IPv4 rausschneiden? Es gibt verschiedenste Geräte, verschiedenste Hersteller. Man kann die an keiner Stelle wirklich anfassen, um manuelle Config vorzunehmen. Man muss ihnen das irgendwie vorsetzen. Was kann man denn da jetzt machen? Die Lösung dafür ist jetzt, okay, wir können den Geräten anbieten, doch freiwillig ihre IPv4-Adresse zu droppen, wenn sie mit zum Beispiel NAT64 und DNS64 klarkommen und damit ihre volle Funktionalität bereitstellen können. Voraussetzungen im Netz sind entsprechend, wir haben NAT64, das ist theoretisch schon das Minimum, oft ist ein DNS64 aber auch noch hilfreich dazu und keine blockierenden Hardware-Quirks, Foreshadowing. Was brauchen wir denn da so? Da gibt's lustige Dinge, da hat sich mal jemand überlegt, okay, wie kann ich denn dem Gerät mitteilen, dass es doch bitte die IPv4-Adresse loswerden soll? Ja klar, da wo ich die IPv4-Adresse auch herbekomme und zwar von einem DHCP. Dafür gibt es die DHCP-Option 108, die sagt dem Gerät, wenn sie vorhanden ist, hey, du kannst für diese Anzahl an Sekunden deine IPv4-Adresse einfach droppen, das heißt, die du gerade bekommen hast, ignoriere die einfach. Nach Ablauf der Zeit stellst du nochmal eine Anfrage, wenn die Option noch da ist, wiederholst du das einfach die ganze Zeit. Falls die Option weg ist, ja, dann stellst du wieder auf Dual-Stack um. Aus irgendeinem Grund haben sie da einen entsprechenden Fallback-Mechanismus eingebaut, falls man das wieder abschalten möchte. Hat dann aber natürlich den Zweck, dem Gerät zu sagen, okay, du kannst jetzt die V4-Adresse weglassen, aktiviere deine CLUT-Engine zum Beispiel und dann kannst du komplett auf das Internet zugreifen. In der Stelle hat uns jetzt aber noch niemand gesagt, was ist denn überhaupt unser NAT64-Prefix, weil wie ich eben erwähnt habe, muss das ja nicht das Well-Known-Prefix sein. Da gibt es diese lustigen RFCs, die definieren den Eintrag IPv4-only.apa als speziellen DNS-Eintrag. Der hat fest definiert diese beiden IP-Adressen. Ich habe keine Ahnung, warum es genau die sind, aber es sind nur die beiden und es gibt keine Quad-A-Records. Wenn man jetzt also einen DNS64-Server im Netz hat und den fragt, hey, was sind denn die Quad-A-Records hierfür, wird der die synthetisch herstellen und da ist dann natürlich das NAT64-Prefix drin und somit weiß die Node auch das Prefix und kann das für lokale Umwandlungen verwenden. Das ist jetzt ein bisschen clumsy. Wir wollen ja eigentlich V4 loswerden und auf einmal haben wir den DHCP V4 irgendwie als integralen Teil davon. Das heißt, der schönere Standard ist Pref 64, der ist neuer. Und da haben wir als Teil des Router-Advertisements gleich einen Eintrag, wo wir sagen, das ist unser NAT64-Prefix. Du brauchst keinen DNS64 theoretisch. Du kannst dieses Prefix jetzt nehmen und deine lokale CLAT-Engine kann damit Einträge synthetisieren und Traffic weiter schicken. Nachteil davon, es ist noch weniger supported als das andere, was auch schon wenig supported ist, aber DHCP Option 108 kann man zumindest meistens in DHCP-Servern setzen, weil die erlauben einen Freitext von Optionen. Also selbst wenn sie es nicht kennen, kann man sagen, ja okay, setz die Option 108, du hast zwar keine Ahnung, was das ist, aber setz das bitte und dann ist okay. Wie sieht denn das jetzt in der Praxis aus? Weil es gibt verschiedenste Geräte und die funktionieren alle verschieden gut. Fangen wir mit den Positivbeispielen an. Apple. Alles super. Es funktioniert. Ob macOS, iOS, watchOS, tvOS oder wie auch immer das heißt, was auf den HomePods läuft, alle haben eine funktionierende CLAT-Engine. Wenn die eine DHCP-Option 108 oder ein Pref64 sehen, droppen die ihre V4-Adresse, nehmen die 192.0.0.2 als CLAT-Engine und haben dann voll funktionierendes Netz für alle Anbindungen. Da hilft es natürlich auch, dass jetzt schon seit einigen Jahren Apple als Voraussetzung für Apps, zum Beispiel im App Store hat, dass sie eben in diesem Modus funktionieren müssen. So eine CLAT-Engine, die macht es ja sehr transparent und eigentlich geht das meiste, aber vielleicht gibt es mal einen Edge-Case, wo es nicht geht. Es ist vorgeschrieben, dass das geprüft werden muss und sonst wird die App nicht akzeptiert. Das ist entsprechend ganz nett. Dann haben wir Windows. Windows ist ein bisschen traurig. Die haben nämlich eine funktionierende CLAT-Engine. Die ist aber die längste Zeit nur in Mobilfunknetzen aktiv gewesen. Und sie dachten sich, nee, im WLAN und Ethernet, das macht eh keiner, das brauchen wir nicht. Leute haben ganz nett im Forum gefragt, haben sie dann irgendwann gesagt, ja komm, wir schalten das auch mal frei. In den neuesten Insider-Builds geht das also. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wie gut wirklich, aber immerhin etwas, es ist am Kommen, vielleicht kann man damit ja irgendwann in Zukunft mal was anfangen, wenn dann Firmen-Updates in 5 Jahren mal dieses Update haben. Dass es im Mobilfunk funktioniert, hat auch einen besonderen Sinn, weil es gibt halt mittlerweile auch schon einige Mobilfunknetze, die nur IPv6-only arbeiten. Das lokale Beispiel ist Deutsche Telekom. Das normale Telekom-Netzwerk ist per Default IPv6-only und die Geräte machen halt ihre CLAT-Engine an und das funktioniert. Und irgendwie hat keiner geschrien, es hat funktioniert. Also vielleicht hat jemand geschrien, aber ich habe es nicht gehört. Gut, Linux haben wir ja eben schon auf Serverseite betrachtet. Die ganzen Implementierungen wie Joule, Tiger, Tundra, die können auch eigentlich alle immer CLAT machen, muss halt nur ein bisschen anders konfiguriert werden. Und eben mit manueller Config können sie dann auch halt damit diesen Modus verwenden und ein lokales CLAT-Interface bereitstellen. Vor einigen Wochen, vielleicht jetzt auch schon Monaten, Zeitgefühl, hat Network Manager auch endlich einen Support dafür bekommen. Das heißt, in einer recht neuen Version kann man einfach Network Manager sagen, hey, mach mal bitte CLAT und dann sollte das einfach so funktionieren. Das letzte, was noch noteworthy war, ist Android. Es ist innerhalb von AOSP eine CLAT-Engine verfügbar. Die wird auch automatisch bei Bedarf aktiviert und entsprechend funktioniert das auch meistens. Ich habe da noch gleich ein Beispiel, wo es auch lustig kaputt gehen kann. Aber erstmal noch kurz zur Netzwerk-Hardware. Wir haben ja verschiedenste Hardware. Für die sind das eigentlich eh nur alles IP-Pakete. Dementsprechend, ja, es ist selten explizit das Support noch da, dass das unterstützt wird. Aber die meiste Hardware macht es halt einfach irgendwie mit, weil, ja gut, so ein V6-Paket, ob das jetzt eine 64 vorne hat oder was anderes, ist ja auch egal. Aber IPv6 ist halt auch irgendwie noch ein bisschen Neuland. Dementsprechend kann das halt auch alles noch komisch werden. Genereller Disclaimer. Die meisten Force-Maintainer machen einen guten und wichtigen Job. Freundlich und konstruktiv sein hilft da am meisten. Issues und Pull-Requests sind immer hilfreich. Auch bei Firmen kann das manchmal helfen. Mit ein bisschen Bullying hatte ich auch schon Erfahrung. Aber entsprechend kommt man da eigentlich immer weiter und wenn man was findet, sollte man das doch einmal anbringen.
Genau, ganz wichtig, auch bitte an euch, wenn ihr was findet, es ist häufig einfach, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, aber das hilft halt meistens nicht weiter und wenn man dann versucht, zumindest mal ein Issue aufzumachen oder vielleicht sogar einen Pull-Request zu submitten, der das eine oder andere Issue fixt, von dem, was wir jetzt hier auch in vielen Beispielen zeigen, dann haben am Ende alle was davon und es ist deutlich angenehmer, als wenn man einfach nur sagt, ja, XY kann ja das nicht und das war's.
Genau. Wie eben schon angeteasert, Android funktioniert meistens. Ich habe zu Hause bei mir ein Lenovo Android-Tablet, das steht in der Küche, das zeigt einfach nur ein Home Assistant an, wenn ich in den Raum gehe, geht der Bildschirm an, nichts Besonderes. Als ich mein Heimnetzwerk mal auf IPv6 mostly so umgestellt habe und gesagt habe, ja okay, DHCP-Option 108, drop doch mal deine Adressen, hat das Tablet das auch ganz brav gemacht und hatte dann kein Internet mehr. Oben neben dem WLAN-Symbol war ein Ausrufezeichen und es ging einfach nicht. Was ist denn da passiert? Ich habe relativ lange gesucht und dann irgendwann herausgefunden, ja okay, Android hat ja einen Connectivity-Check. Wenn man ein Netzwerk joint, wird erstmal eine Adresse angefragt und geguckt, ist hinter diesem WLAN denn wirklich Internet? Google hat eine eigene Adresse, die hat A-Records, die hat Quad-A-Records. Andere Systeme, zum Beispiel GrapheneOS, haben das auch. Lenovo hat die URL halt auch umgebogen, aber ihr Eintrag hat nur eine IPv4-Adresse und keinen Quad-A-Record. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Check läuft, ist die CLAT Engine noch nicht an. Das heißt, das Gerät war so, nee, komme ich nicht dran, gibt kein Internet, tschüss. Ist halbwegs korrigierbar, wenn man über ADB Settings halt einfach den Connectivity Check ausschaltet. Ich wollte die URL auch mal ändern, das hat es aber irgendwie nicht geschluckt und die Setting mit dem Ausschalten nach einem Tag hat es die auch wieder vergessen. Also wenn ich das immer in einem Loop machen würde, dann würde es auch länger gehen, aber ja, nicht ganz optimal. Thema Netzwerk-Hardware, Unify. Wenn Leute von euch mit Unify Erfahrung haben, wissen die vielleicht, dass der Controller ja IPv6 ein bisschen als Neuland betrachtet und zwar mal Adressen anzeigt, aber möchte ich eine statische IPv6 hinterlegen, ist das Ding so, nee, invalider Syntax kann ich nicht verarbeiten. Lustigerweise kann die Hardware aber oft mehr und auch die Software, die darauf läuft, ist ja auf irgendwelchen Open-Source-Tools basierend und die agiert dann halt auch manchmal ein bisschen anders. Der Unify Access Point, der U7 Pro, den ich zu Hause habe, der gibt also ganz super gerne seine IPv4-Adresse ab, wenn er so eine DHCP-Option 108 sieht. Er akzeptiert aber keinen DNS-Server per Router-Advertisement für IPv6. Das heißt, er hat sich dann selber DNS kaputt gemacht und findet jetzt meinen Controller nicht mehr, der auch einen DNS-Namen hat. Entsprechend hat der Controller sich, der Access Point, sich bei ja, der Aufgabe der IPv4-Adresse sich selber das Internet kaputt gemacht, besser als seine Controller-Verbindung. Und da man keine statische IPv6-Config hinterlegen kann im Controller, war das auch ein Problem, was nur damit lösbar war, dass ich sage, okay, du bist jetzt nur IPv4-only über den Controller und das ist dein IPv4-DNS, jetzt kannst du noch funktionieren. Interessant, ein Beispiel, was eigentlich super funktioniert, Mastodon als Server betreibe ich jetzt seit vielen Jahren, habe ich auch lange jetzt schon mit NAT64 und einfach DNS64 betrieben, funktioniert super. Kann sich verbinden, eigentlich soweit alles okay. Es gibt dann nur das eine Problem, dass einige Server da draußen halt einen kaputten Quad-A-Record haben. Und da haben wir dann jetzt das Beispiel von eben mit Happy Eyeballs geht nicht, DNS64 hat keine Ahnung davon, Verbindung geht einfach nicht. Habe ich ein Jahr lang nicht bemerkt. Und auf einmal habe ich mich gefragt, warum komme ich nicht an diesen Server dran? Dann ist es mir aufgefallen, ich habe mal ein CLAT auf die VM geworfen und oh, es ging wieder. Außerdem haben viele Instanzen auch nur eingehend IPv6. Weil sie zum Beispiel hinter einem CDN sind, so zum Beispiel Mastodon Social. Aber wenn sie mit dir reden wollen, dann machen sie das nur über IPv4. Das heißt, da muss auch wieder entsprechend ein Inbound-Proxy sein, wie wir eben schon beschrieben haben. Dann funktioniert das auch. Von daher ganz okayer Support, braucht aber ein CLAT, weil die Welt da draußen ist halt nicht perfekt und wir müssen uns irgendwie darum kümmern.
Genau. Was habe ich sonst so in den letzten Jahren gefunden? Eine Klasse Beispiele, die einfach häufig leider da ist, ist IPv6 ist bei Default nicht an. Ich habe mir vor ein paar Monaten, es ist mittlerweile gedacht, so zentrales Log-Monitoring wäre schon gut. Installierst du mal Victorialogs in deinem Kubernetes? Naja, am Ende läuft jetzt, hat leider eine gewisse Zeit gebraucht, bis man dann eigentlich raus hatte, was muss man dafür tun. In dem Beispiel hier einfach Lösung dokumentiert, falls das jemand von euch mal braucht. Bei Default ist Victorialog IPv4 only. Man muss einmal die Listen Address anpassen, damit Victorialog tatsächlich auch per V6 Verbindung entgegennimmt. Das reicht aber noch nicht. Man muss TCP6 auch noch explizit als Flag mit anmachen und dann läuft's problemlos. Ist natürlich sowas, wenn man in so einem Getting Started Guide unterwegs ist, was dann einen Moment braucht, bis man sich so tief reingefuchst hat, dass das der Fall ist. So, nachdem wir jetzt hier einen leichten Einstieg hatten, ich hoffe, ihr sitzt gut. Frage, wer von euch ist mit Docker in Docker vertraut? Okay, eine Person. Wer hat Meinung zu Docker in Docker? Niemand, das ist ja entspannt. Genau, machen wir mal weiter. Also, ich kam vor kurzem in die Situation, ich habe Fortshow Actions, ich hätte das gerne in meinem Kubernetes laufen, weil ich so Stück für Stück meine Infrastruktur zu Kotberg umziehe. So, Fortshow Actions mit guter Prozessisolierung braucht einen Docker oder einen Podman, wo er einfach für jeden Job einen Container startet. Ich hätte das Ganze gerne in meinem Kubernetes. Die aktuelle Lösung, die ein netter Mensch gebaut hat, sieht so aus, und das ist tatsächlich auch, also mir ist keine bessere reingefallen, ohne wirklich große Umbauten im Fortshow-Runner. Man hat sein Kubernetes-Cluster, so, ich zeige das mal hier, das ist hoffentlich groß genug zu sehen, man hat sein Kubernetes-Cluster, in diesem Kubernetes-Cluster, das ist bei mir, wie ihr wisst, IPv6 only, startet man einen Pod, in diesem Pod hat man einmal den Fortshow-Runner und einen Docker in Docker-Container. Die Pod-IP, ganz normal, wir kennen das von eben, kommt aus dem V6-Only-Präfix, kein Thema. So, jetzt ist der Docker in Docker. Docker bei Default macht erstmal nur IPv4. Das heißt, in diesem Szenario habe ich hier jetzt zwei wunderschöne getrennte Welten zwischen einem IPv4-Only-Docker in einem IPv6-Only-Pod in einem IPv6-Only-Kubernetes. Das hat einen Moment gebraucht, bis das auseinandersortiert war. Genau, also, ja, mein Kubernetes ist V6 only, ich brauche also irgendwie Docker V6. Als ich das gebaut habe, habe ich gemerkt, ich muss auch V4 noch abschalten, weil manche Actions, die dann in einem Dual-Stack-Container laufen, kein Happy Eyeballs können und ich ehrlich gesagt keine Lust hatte, neben den Docker in diesen Pod auch noch einen CLAT in diesen Pod zu stellen. Hätte man auch machen können. Das Ganze läuft jetzt leider mit Prefix Translation. Vergesst das am besten sofort wieder, dass es passiert. Das ist ganz schrecklich. Das ist das NAT von IPv6. Aber hier in dem Fall hatte ich echt keine Lust mehr, das noch anders zu lösen. Genau. Und die Lösung war im Endeffekt V6 im Fortshow Runner anschalten, indem man im Docker rumpatcht. Ich habe das Ganze auch mal dokumentiert an einem Blogpost und muss an der Stelle auch sagen, vielen Dank an die Fortshow Maintainer und den Mensch, der den Helmchart baut. Das war auch ist auch eine sehr angenehme Community. Tatsächlich, wenn man da mit dem so, ich habe mal X probiert, dabei ging das nicht, können wir das vielleicht irgendwie anders oder besser hinkriegen. Genau, am Ende sieht das so aus, ich habe jetzt quasi mein Pod mit dem Fortshow Runner, dem Docker in Docker Container, habe da drin dann dieses Docker-Netzwerk mit einem privaten oder ULA V6 mit drin. Hab dann, das sieht man jetzt in der Grafik noch nicht, V4 in dem Docker in Docker Force abgeschaltet und dann geht das mit V6 only raus ins Internet problemlos. Sieht dann am Ende so aus in der Daemon-JSON vom Docker in Docker. Ich muss aufpassen, dass ich nichts aufeinander werfe. Schön ist hier vor allen Dingen, dass ich die Experimental Options anmachen muss, um dann hier Enable IPv4 auf False zu setzen. Aber damit läuft es jetzt tatsächlich. Also falls das mal jemand braucht, hier steht's, beziehungsweise auch gerne auf diesem Blogpost. Genau, also ich hatte jetzt Runner und ich wollte effizient sein und Caching benutzen. Kommen wir zu Fortshow Actions der Cache Edition. Also, Fortshow Actions basiert zu großen Teilen auf GitHub Actions. Reused also auch die Standard Actions, zum Beispiel ein Save Cache oder Restore Cache. Wenn ich das jetzt in meinem Setup probiert habe, habe ich hier diese schöne Message bekommen, Get Address Info E not found mit V6 Adresse. Wer diese Fehlermeldung bekommt, könnte vermuten, dass dieses E not found aus der DNS-Ebene kommt. Was da tatsächlich los ist, weiß ich bis heute nicht. Ich bin dazu übergegangen, auf diesem Runner kein Cache mehr zu benutzen. Es gibt ein entsprechendes Issue dazu. Meine aktuelle Vermutung ist, dass irgendwo im GitHub oder im Node.js Upstream diese IPv6-Adresse, unter der der Cache-Server erreichbar ist, als Domain-Name interpretiert wird. Ob das tatsächlich so ist, keine Ahnung. Wenn ihr Node.js könnt, schaut euch das gerne mal an. Problem ist halt an der Stelle so ein bisschen, man erbt dieses Thema aus Upstream. GitHub kann aber kein IPv6, deswegen hat GitHub kein Interesse wirklich dran, dieses Thema halt anzugehen. Ich muss sagen, ich habe das Problem noch nicht komplett verstanden, wo das eigentlich herkommt. Vielleicht hat ja jemand Lust, das mal mit anzugehen. Ja, wir sind mal wieder bei Unhappy Eyeballs. Matrix, ein beliebter Messenger in der Community, bekannt für seine Stabilität vor allen Dingen, läuft bei mir auch mit V6 only. Also der Synapse Matrix Server hat nur eine V6 Adresse. Mein Mail-Server ist Dual-Stack. Sollte man meinen, ist jetzt ja erstmal nichts Besonderes. Mein SMTP-Domain hat einfach eine V4 und V6 Adresse. Ja, jetzt versucht Synapse eine Mail zu schicken, zum Beispiel für Verifizierungsmails etc. Problem ist, er versucht es nur per V4. Die VM, in dem Synapse läuft, hat keine V4 Adresse. Ich kriege also ein Network Unreachable, Destination Unreachable, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Lösung war am Ende relativ simpel, wenn man einmal drüber nachgedacht hat. Ich mache eine zweite Domain für meinen SMTP-Server auf, nenne sie SMTP V6, lösche den A-Record raus, gebe ihr nur den Quadruple A-Record, plötzlich funktioniert's. Es ist so ein bisschen unklar, ob es mittlerweile gefixt ist. Ich habe heute 5 Minuten dran rumgespielt. Da lief es mit der Original-Domain nicht. Es gibt aber Issues, die so aussehen, als ob es eigentlich nicht mehr passieren sollte. Auch das kam aus einer Upstream-Library, wo es entsprechend Probleme mit Happy Eyeballs gab. Genau. So, Kubernetes Storage. Ich habe mir vor längerer Zeit mal Longhorn angeschaut und bin da über das Problem gestolpert, es gab einfach kein IPv6 in der Data Plane. Das war nicht vorgesehen, ich hatte mir schön alles installiert und habe mich dann gefragt, wieso wird dieses Cluster nicht healthy, wieso findet er quasi seine Data Plane nicht mit wirklich kruden Fehlermeldungen. Hab dann irgendwie ein bisschen gesucht und habe herausgefunden, das ist in der damals aktuellen Version nicht vorgesehen gewesen und es war schlicht ein geht nicht. Laut den Issues ist es mittlerweile gefixt. Ich weiß nicht, wenn das jemand probiert hat, berichtet es gerne mal. Ich bin damals zwangsläufig auf eine andere Storage-Lösung umgezogen, nämlich Rook und Ceph. Das funktioniert eigentlich relativ problemlos, wenn man weiß, dass bei Default, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich das so vor einem halben, dreiviertel Jahr eingerichtet habe, kein V6 aktiv ist. Ist aber mit einem relativ simplen, ich setze die Default-IP-Family auf IPv6, gefixt, muss man halt an der Stelle wissen, einmal in der Config eintragen und dann läuft das. So, ein letztes schönes Thema habe ich für den Schluss. Mail-Server. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es einfach gelassen. Ich habe mir überlegt, wie baue ich es und habe mich dann entschieden, okay, es wird ein System, was weiterhin Dual-Stack mit Public IPs im Internet angebunden ist. Das Problem ist, wenn ich ausgehende E-Mails verschicke, muss der Reverse-DNS der IP-Adresse mit dem Namen, den der Mail-Server sagt, den er hat, übereinstimmen. Weil sonst landet man in diversen Spam-Filtern und so weiter. Und das könnte man bestimmt irgendwie mit einem NAT64-Equest oder sowas hinbauen. Aber da habe ich tatsächlich gesagt, das wird so instabil, das wird so ein Gebastel. Ich lasse das lieber bleiben. Genau. Und mit diesem letzten schönen Stück aus der Praxis sind wir am Ende und gucken uns noch einmal kurz das Fazit an. Also mein Fazit ist, grundsätzlich funktioniert es relativ gut. Man hat immer mal so alle paar Monate in meinem Fall das Gefühl, dass man die erste Person ist, die irgendetwas versucht zu tun und landet dann in irgendwelchem Code, von dem man eigentlich gar nichts versteht und sucht da die Zeile, in der Socket aufgemacht wird oder so. Häufig ist es tatsächlich Happy Eyeballs, aber am Ende geht's meistens irgendwie und vielleicht ist es ein Thema mit besserer Dokumentation oder wo man mal überlegen könnte, ob es andere Defaults besser wären etc. Aber ja, am Ende läuft's eigentlich meistens. Genau, eine Bitte an euch. Wenn ihr Software entwickelt, versucht Dual Stack und Happy Eyeballs out of the box mitzudenken. Also gerade sowas wie Sockets so aufmachen, dass sie V4 und V6 können. Also entweder Socket pro Address Family oder ein V6 Socket, der auch eine IPv4 Verbindung mit kann. DNS64 Kompatibilität natürlich mit beachten, also so am besten keine hart gecodeten IPv4 Adressen in die Software eintragen, sondern einfach immer einen DNS Lookup machen, dann kommt das mit DNS64 NAT64 auch schon gut klar. Gute Libraries sollten gerade in Bezug auf API Balls viel für euch übernehmen und natürlich, wenn es geht, auch für IPv6 testen. So ein paar offene Punkte sind natürlich am Ende trotzdem noch da. Meine offenen Punkte ist zum Beispiel dieses schöne Quick-Thema, was ihr eben gesehen habt. Eigentlich würde ich gerne guten Gewissens flächendeckend Quick auf meinen Webserver ausrollen können. Geht halt im Moment nicht, weil ich das Problem habe, dass die SUS-IP verloren geht. Grundsätzlich wäre natürlich ein mehr Clients auf IPv6, IPv6-only schön, dass ich vielleicht auch irgendwann darüber nachdenken kann, brauche ich die IPv4-Accessibility überhaupt noch? Und das Thema bessere Doku ist natürlich immer was man gut gebrauchen kann.
Und die zwei Sachen, die ich noch mit da reingeworfen habe, ist einmal der NAT64-Support bei größeren Vendors. Ich habe eben die Beispiele genannt aus der Linux-Welt, Joule und sonstiges. Wenn man jetzt aber so größere Vendor-Geräte anguckt, dann ist das oft mal so ein Thema, was vielleicht mal ein bisschen unterstützt wird oder auch gar nicht. Mein aktueller Painpoint ist der Mikrotik, was auch absolut keine Ahnung hat, was ein NAT64 überhaupt ist. Und in Richtung CLAT eben, ich habe es erwähnt, Network Manager hat das gerade mal eingeführt. Und das wäre schön, wenn das dann meine Distribution landet, dass man eben auch sicherstellt, dass das automatisch aktiviert werden kann, wenn man in einem entsprechenden Netz ist, weil dann wird man als Client, wenn man in so einem Netz landet, halt auch schon wieder eine V4-Adresse sparen.
Gut, und damit wären wir am Ende. Vielen Dank, dass ihr da wart und zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Genau, wir sind jetzt zeitlich eigentlich relativ perfekt am Ende, aber wenn es noch Fragen gibt, Blick Richtung Regie. Wenn niemand Nein schreit, können wir, glaube ich, auch gerne noch mal Fragen machen.
Ja. Ja.
Aha. Wie verhält es sich mit den ganzen Mikrocontroller-Lösungen, also ESP32 und Co.? Wie gut sind die da oder wie schlecht sind sie implementiert?
Wie bitte?
Die ESP32 und die ganzen weit verbreiteten Netzwerk-Mikrocontroller. Wie ist da der IPv6-Support?
Also ich habe da schon mal eine V6-Option gesehen.
Ja, die Mikrocontroller ist auch so ein bisschen eine interessante Geschichte. Ich habe da besonders bei mir halt in Smart-Home-Sachen mir das schon mal angeschaut. Und ja, es gibt mal Libraries, die IPv6-Network-Stacks für die Geräte supporten, aber da der Adressraum ist größer, man muss mehrere Adressen gleichzeitig supporten und viele sagen dann auch einfach, das ist uns zu viel Speicher, das machen wir nicht. Oder wir machen es so ein bisschen komisch, wie zum Beispiel, ich glaube, das war ESP Home, was halt einfach sagt, ja okay, wir machen nur globale V6-Adressen und die so EULAs, also die halt für ein lokales Netz sein könnten, die ignorieren wir einfach. Einfach so, dass wir irgendwie so das Minimalprodukt erschaffen haben. Das ist also noch alles ein bisschen, ja, wenig supported. Es braucht mehr Speicher und deshalb scheuen sich viele vor und viele sind auch so, machen wir nicht wirklich. Der eine Lichtblick ist Meta-Protokoll für Smart-Home-Sachen und Thread. Meta ist IPv6 basiert. Dementsprechend wird dadurch schon ein bisschen diese Welt dazu gezwungen, das Support einzuführen, weil sie brauchen es eh dafür. Dann kann man es auch in Libraries einfügen.
Danke.
Sonst noch was? Ja. Gut.
Danke für den Vortrag. Kleine Ergänzung zu dem Problem bei Lenovo. Wäre es vielleicht nicht einfach, einen DNS-Eintrag zu setzen, also zu überschreiben sozusagen?
Bei was zu überschreiben?
Bei Lenovo Tablet.
Lenovo.
Ja, genau. Du meinst einen lokalen, überschriebenen DNS64 simulierenden Eintrag?
Das wäre eine Möglichkeit, da habe ich nicht dran gedacht, ja? Ich weiß nicht, ich glaube, der Check, der schaut ja auch, ob es mit einem HTTP 200 dann antwortet. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie ein Problem noch bekomme, wenn es, macht das ein HTTP oder HTTPS?
Gute Frage. Nee, du kannst mir aber vorgaukeln, dass DNS64 da wäre, oder?
Ich werde das ausprobieren.
demnächst auf Ihrem Codeberg eine Liste an DNS-Highchecks oder Overrides, die man für funktionierendes DNS64 bei Lenovo braucht oder so.
Demnächst auf meinem Mastodon, Erfahrungsberichte. Ja. Da noch?
Wenn man gerade für GitHub-Zugang NAT6 vormacht, dann hattet ihr Probleme mit Rate-Limiting von GitHub?
Bei mir bisher nicht, wobei ich GitHub auch eher so für ein initiales Lade aus dem vom Config-Management getriggert, mal diese Binary, dieses Release, das runter und das war's. Und so groß ist die Infrastruktur auch nicht. Also wenn ich überall was ausrolle, dann bin ich da irgendwie bei einer kleineren zweistelligen Zahl Downloads, wenn ich jetzt von irgendeinem Daemon, der wirklich auf jedem Node drauf ist, rede.
Okay. Ja. Wir haben das Glück, noch genug V4 zu haben, also jeder Server Dual Stack. Und wenn dann in der Vergangenheit Ansible durchlief, einmal die Nacht, also ich vermute, GitHub hat einfach gesehen, okay, das kommt aus dem gleichen Präfix, dann rate limit ich das ganze Präfix und dann fällt halt Ansible hin, was irgendwie.
Ja, ist halt eine Frage der Größe des NAT64-Deployments. Wenn man sich das jetzt selber aufbaut für so ein paar Nodes, ist es wahrscheinlich nicht so das Problem. Ich weiß jetzt, mein Internetanbieter stellt ein NAT64 im Netzwerk bereit. Da kannst du es gleich vergessen. Der Funktion da ist einfach, geht nicht. Aber gleiches Problem wie bei Carrier Grade NAT.
Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann vielen, vielen Dank und viel Spaß noch auf der Uplink.